Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das Pathos des Anfangs und das deprimierende Ende. Aufbruch und Niedergang der DDR von Dieter Bub.
Als der Lyriker Johannes Erbecher diese Verse reimte, glaubte er nach dem Ende des Krieges an die Zukunft für ein Land zwischen Oder und Rhein, unter ganz klaren Vorstellungen eines Systems nach Moskauer Vorgaben. Die Gruppe Ulbricht war nach Berlin geschickt worden, den neuen Staat aufzubauen. Mit dabei Wolfgang Leonhard.
Die Gruppe Ulbricht wird ja heute bezeichnet als die Aktivisten der ersten Stunde. Es war also der Versuch, eine ausgewählte Gruppe von deutschen Kommunisten, die in der Sowjetunion lebte, sofort nach Eintreffen der Roten Armee nach Berlin zu bringen. Ich war damals der Jüngste, ich war ja nur 23 Jahre, gehörte aber der Gruppe auch schon an.
Es war Hoffnung und Irrtum zugleich. Deutschland wurde 1945 in 4 Besatzungszonen aufgeteilt, damit das Land entnazifiziert, demilitarisiert und demokratisiert wurde. In keiner der 4 Besatzungszonen wurde der demokratische Neubeginn mit so viel Pathos gefeiert wie in der sowjetischen Zone.
Im Namen der fortschrittlichen Jugend Deutschlands, der freien deutschen Jugend und nicht zuletzt im Namen der antifaschistischen Widerstandskämpfer, die in der VVN vereinigt sind, begrüßen wir aus ganzem Herzen die historische Tatsache, dass der Deutsche Volksrat sich heute als provisorische Volkskammer einer demokratischen Deutschen Republik konstituiert.
FDJ-Rednerin Margot Feist, die spätere Margot Honecker 1949. Am 7. Oktober wurde in einem feierlichen Akt die Deutsche Demokratische Republik gegründet.
An diesem Tage, diesem 7. Oktober 1949, wird sich hier ein Stück deutscher Geschichte vollziehen.
Wir rufen das deutsche Volk auf, die Rettung der Nation in die eigene Hand zu nehmen und durch die Unterstützung des Kampfes der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands die Bahn frei zu machen für Frieden, Aufbau und nationale Freiheit in der einigen Deutschen Demokratischen Republik.
Das Ziel des Kommunismus war für viele wie ein Glaubensbekenntnis. Seine Anhänger folgten dem von Moskau propagierten Weg bedingungslos. Zu ihnen gehörte auch Veronika von Münchhausen, die 1946 den Zusammenschluss von SPD und KPD zur SED begrüßte.
Das kommunistische Ideal, was ich also seit meiner Jugend hatte, also ich war, wie ich Parteimitglied wurde, war ich knapp 20 Jahre, so zwischen 19 und 20, und hatte also immer das Ideal vor Augen, dass alle Menschen gleich sind, nicht? Und das fand ich hier damals, wie ich noch gar nicht so lange hier war, schon vollkommen verwirklicht und war froh, dass ich das endlich gefunden hatte, dass es ein Land gibt, wo man also auch staatlicherseits so lebt, und dachte gar nicht daran, nur wieder nach Westdeutschland zu gehen.
Optimismus gehörte zum Gründungskanon der DDR. Staatlich verordneter Optimismus. Es gab aber auch die reale Hoffnung auf einen neuen deutschen Staat, auf ein besseres Deutschland, das im Osten unter dem Vorzeichen des Sozialismus entstehen sollte. Namentlich unter den Rückkehrern aus dem Exil. Viele hatten in den USA und der Sowjetunion die NS-Zeit überlebt. Bertolt Brecht, Anna Segers, Arnold Zweig, Stefan Heim, Friedrich Wolf, Stefan Hermlin, Johannes Erbecher. Auch der spätere DDR-Wirtschaftshistoriker Hans Mottek. Seine Überzeugung war die vieler Emigranten.
die Vertreibung durch Hitler nicht anerkennen durch mein Fernbleiben. Das war der erste Grund. Der zweite Grund, ich wollte mitwirken an der Schaffung eines demokratischen Deutschlands. Und das sah ich als meine politische Aufgabe auf, habe an der Immigration politisch gewirkt im Rahmen der antifaschistischen deutschen Immigration. Und da war es nämlich selbstverständlich, nach Deutschland zurückzukehren.
Die Frage war, in welches Deutschland?
Wir gingen davon nicht aus, dass eine Spaltung Deutschlands eintritt. Es ging uns darum, Lehren aus der Geschichte zu ziehen und ein antifaschistisches Deutschland zu schaffen. Und wir waren uns darüber eigentlich alle einig, dass es eine neue Demokratie sein sollte, keine Rückkehr zu Weimar, dass die Grundlagen beseitigt werden sollten, die zum Faschismus geführt haben, und dass da ein neuer Weg beschritten werden sollte. Ich glaube, wir waren uns damit auch einig mit den Widerstandskräften in ganz Europa. Und das bedeutete, dass man auch die sozialökonomischen, wie man es damals verstand, des Hitlerismus beseitigen sollte. Und das war mit gewissen Elementen des Sozialismus verbunden. Es war nicht mit einem Bekenntnis zum Sozialismus verbunden, aber mit doch Bekenntnis zu bestimmten Elementen des Sozialismus, die im Widerstandskampf enthalten waren.
Wolfgang Mischnick engagierte sich in Dresden als liberaler Politiker.
Also wir waren überzeugt, dass wir etwas aufbauen könnten im Sinne eines freiheitlichen Staates. Wir hatten ernst genommen, was die Siegermächte bei der Gesamtkapitulation gesagt hatten, dass es um die Selbstbestimmungsrechte der Menschen ginge und so fort. Zeigt sich aber dann sehr schnell, dass von sowjetischer Seite durch den Zwangszusammenschluss KPD und SPD zur SED versucht wurde, hier einen Druck auszuüben. Und schon bei den Wahlen 1946, und dies wurde ja dann erhöht, dass bei den Landtagswahlen erstmalig die sogenannten gesellschaftlichen Organisationen zugelassen wurde, weil sich bei den Wahlen vorher herausgestellt hatte, dass die SED nicht die Mehrheiten bekam.
1948 drohte ihm die Verhaftung. Mischnick floh in die Westzonen und machte dann als FDP-Politiker in der Bundesrepublik Karriere. Überzeugte Kommunisten feierten 1946 den Zusammenschluss von KPD und SPD zur SED als Sieg des Antifaschismus. Für Liberale und Sozialdemokraten ein Akt der Unterdrückung freier politischer Betätigung.
Und unter Absingen unseres Liedes, das uns unendlich viel bedeutete, Brüdern eins nun die Hände, wurden dann unsere Genossen umarmt und gedrückt, und vorne saßen ja sowjetische Offiziere dabei. Damit war im Vorab schon das geschehen, was wir hätten gerne verhindern wollen.
Es gab sicherlich eine ganze Reihe von Leuten, die geglaubt haben, nach Kriegsende müsse man eine starke Arbeiterbewegung installieren in der sowjetisch besetzten Zone. Ich mit vielen anderen Freunden war der Meinung, aus den Erfahrungen der Weimarer Zeit, dass mit den Kommunisten, die ja dieses parlamentarische System, eine parlamentarische Demokratie ablehnen, dass wir da nur als Blutspender, als Sozialdemokraten Blutspender sind für die Bildung einer größeren Partei, in diesem Fall die Sozialistische Einheitspartei.
Dieter Rieke wurde von einem Militärtribunal zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, verbrachte wegen einer, wie es hieß, Revolte 4 Jahre in Einzelhaft und floh nach seiner Entlassung in den Westen. Für ihn verdeckte das Pathos des politischen Aufbruchs nicht den politischen Alltag, der in krassem Gegensatz zu den offiziellen Bekundungen stand. Otto Grote wohl 1946.
Wer einen geschichtlichen Blick hat, der sieht heute Millionen von Sozialisten hinter uns stehen. Ein alter Traum ist Wirklichkeit geworden, die Einheit der deutschen Arbeiterklasse.
Der zunächst überzeugte Kommunist Wolfgang Leonhard hat den Vereidigungsparteitag von KPD und SPD zur SED 1946 noch voller Hoffnung erlebt.
Damals habe ich die große Hoffnung gehabt, die militante Kampfbereitschaft der Kommunisten würde sich mit den demokratischen Traditionen und demokratischen Umgangsformen der Sozialdemokraten zu einer neuen, besseren Linkspartei zusammenfassen. Und dann die Hauptrede hielt Otto Grote wohl, freisprechend, blendend formulierend. Er hatte Notizen, aber viel sprach er doch frei. Er hielt das Hauptreferat. Und im Rahmen dieses Hauptreferats kam dann plötzlich mit der heute geschaffenen Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, haben wir eine solche Sicherheit für den Bestand der Sowjetzone geschaffen, dass wir, und das schrie er in den Saal, auf die Bajonette der Russen nicht mehr angewiesen sind. und wir stürmten. Es war ein stehender Beifall. Plötzlich die Idee, ja, wenn wir die SED schaffen, wird es keine Besatzung mehr geben.
Eine trügerische Hoffnung. Als Wolfgang Leonhard dies erkannte, floh er 1949 über Jugoslawien nach Westdeutschland. Unterdessen wurde mit einem Festakt am 7. Oktober 1949 die DDR als Staat gegründet und 4 Tage später Wilhelm Pieck als Staatspräsident gewählt. In einem Akt, der keine Wahl war, sondern die Akklamation des vorher bestimmten Kandidaten.
Ich bitte diejenigen Mitglieder beider Häuser der Deutschen Demokratischen Republik, die den auf Herrn Wilhelm Pieck lautenden Wahlvorschlag nicht zustimmen wollen, eine Hand zu erheben. Ich stelle fest, dass sich keine Hand erhoben hat. Ich stelle fest, dass beide Häuser, die Provisorische Volkskammer und die Provisorische Länderkammer der Deutschen Demokratischen Republik, Herrn Wilhelm Pieck soeben einstimmig zum Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik gewählt haben.
Der antifaschistische Staat duldete keinen Widerspruch. Tausende, die sich dieser Parteidisziplin widersetzten, Forderungen nach einem anderen Staat stellten, sich verdächtig machten oder denunziert wurden, waren, landeten, wie etwa der Schiffsingenieur Joachim Gorg Senior in Rostock, der Kollaboration angeklagt, nach kurzem Prozess für Jahre in den Lagern Sibiriens. Eine Folge war die Massenflucht in den Westen, die 1952 durch den Ausbau der Grenzsicherung erheblich erschwert wurde. Bis dahin arbeiteten viele Ostdeutsche im Westen und viele Kinder gingen auf der gegenüberliegenden Seite noch in die Schule. Der Berliner Politologe Rainer Pottfratz.
Der wesentlichste Einschnitt ist die Verordnung vom 26. Mai 1952, wo ein Sperrgebiet geschaffen wird, wo erstmal ein 10-Meter-Streifen gehakt wird, geeckt wird. Bäume werden abgerissen, Gebäude, die draufstehen, werden größtenteils nach Möglichkeit abgerissen.
Mai 52, dann haben sie die Grenze dicht gemacht, Stacheldraht und 10-Meter-Streifen und so. Ne? Und da durfte man nicht mehr in die Schule. Ich bin damals noch rausgekommen aus der Schule, aber mein Bruder musste dann rüber nach Neuenbau. Ne?
Walter Ulbricht blieb stoisch bei seinem Kurs zur Umwandlung der Gesellschaft mit allen Mitteln. Er trieb den Aufbau des Sozialismus voran, wie er auf der zweiten Parteikonferenz 1952 verkündete.
Die demokratische und wirtschaftliche Entwicklung sowie das Bewusstsein der Arbeiterklasse und der Mehrheit der Werktätigen sind jetzt so weit entwickelt, dass der Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik zur grundlegenden Aufgabe geworden ist. In Übereinstimmung mit der Klasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen, hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.
Die wichtigsten Aufgaben waren der Aufbau von Industrie und Landwirtschaft. Selbst ohne den radikalen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft waren die Voraussetzungen extrem schwierig. Umso wichtiger war, Optimismus zu verbreiten. Dazu gehörten Jugendobjekte der FDJ zwischen Ostsee und Thüringen, darunter Ab in die Wische, zu denen Jugendliche für den Einsatz delegiert und belohnt wurden.
FDJ-Brigaden des Bezirkes Magdeburg in der Wische, dem wenig fruchtbaren Gebiet an der Elbe in der Altmark. Das gestern für die Wischebauern waren überschwemmte Wiesen und leere Scheunen. Das heute sind begeisterte FDJler, Helfer der Bauern. Das morgen wird eine blühende sozialistische Wische sein, entstanden im Wische-Programm der Freien Deutschen Jugend.
Viele Arbeiter engagierten sich, weil sie an die Perspektive eines neuen deutschen Staates glaubten. Im Gegensatz zu Zehntausenden Bauern, deren Höfe bei der Gründung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften enteignet wurden. Viele flohen in den Westen, auch Kleinunternehmer und Geschäftsleute, deren Betriebe verstaatlicht wurden. All das war Teil des Zukunftsprojekts Aufbau des Sozialismus. Der Preis war der Verlust großer Teile der wirtschaftlich aktiven Menschen, der Verlust des Mittelstandes. Die wachsende Unzufriedenheit brach sich Bahn im Aufstand des 17. Juni 1953, der das SED-Regime beseitigt hätte, wenn er nicht von der sowjetischen Besatzungsmacht niedergeschlagen worden wäre.
Achtung, Achtung! Bevölkerung von Görlitz. Der Stadtkommandant der sowjetischen Kommandantur setzt die Stadt Görlitz in Anbetracht der Unruhen in Belagerungszustand und befiehlt den Menschen, auseinanderzugehen. Sämtliche Ansammlungen sind verboten.
Gegen die Besatzungsmacht hatte die Bevölkerung keine Chance. Ulbrich gelang es, mit Hilfe der Sowjets seine Herrschaft zu festigen. Doch der Preis war ein fundamentales Misstrauen zwischen der Machtelite des SED-Staates und der Bevölkerung. Die Staatssicherheit wurde von nun an zu einem Überwachungsapparat ausgebaut, der alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringen sollte. Erstmals war in schonungsloser Offenheit erkennbar geworden, dass der Antifaschismus des neuen Staates etwas Wesentliches verdeckte. Die SED-Führung wollte die neue Gesellschaft nach ihrem Bilde formen, ohne Rücksicht auf die Menschen, die in diesem Staat lebten. Weil Hunderttausende Jahr für Jahr in den Westen flohen, folgte 1961 der nächste logische Schritt.
Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Es gab nicht wenige Künstler und Intellektuelle, die mit dem Mauerbau eine heimliche Hoffnung verbanden, dass sich der Sozialismus nun freier entfalten könnte und dass die SED mehr geistigen Freiraum und Liberalität zulassen würde. Die Schriftstellerin Christa Wolf gehörte dazu oder Brigitte Reimann, die sich mit Leidenschaft auf den Bitterfelder Weg begab. Kulturschaffende gingen in die Betriebe, um Arbeitswelt und Kultur miteinander zu verbinden. Doch wieder war die Hoffnung trügerisch. Der Staat ließ kaum Spielraum für freie Entfaltung zu. Schlimmer noch, im Dezember 1965 zog die SED kulturpolitisch die Daumenschrauben an. Das sogenannte Kahlschlagplenum des Zentralkomitees der SED blies zum Angriff auf alle kritischen Tendenzen und allen Freigeist in der Kultur.
Das Zentralkomitee trat am 3. Mai zu seiner 16. Tagung zusammen. Zu Punkt 1 der Tagesordnung gab Genosse Walter Ulbricht eine Erklärung ab. Er bat das Zentralkomitee, ihn aus Altersgründen von der Funktion des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED zu entbinden, um diese Funktion in jüngere Hände zu geben.
1971 wurde Ulbricht entmachtet und Erich Honecker trat seine Nachfolge an. Einmal noch, ein letztes Mal, keimte Hoffnung auf, dass es in der DDR eine Wende zum Besseren geben würde.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Berlin, Hauptstadt der DDR 1973. Bei den Weltjugendfestspielen mit Gästen aus allen sozialistischen Staaten, ausgenommen China, präsentierte sich die DDR weltoffen. War eine Leichtigkeit des Seins auch im sozialistischen deutschen Staat möglich? Honecker nährte die Hoffnung durch eine wirtschaftspolitische Wende hin zu sozialpolitischen Verbesserungen. Auch die DDR sollte eine Konsumgesellschaft werden. Dazu ein großes Wohnungsbauprogramm, das aufgelegt wurde. Die von Willy Brandt und Egon Bahr betriebene neue Ostpolitik entspannte das deutsch-deutsche Verhältnis und den Kalten Krieg. Die Folge waren Reiseerleichterungen und die Einrichtung von diplomatischen Vertretungen in Bonn und Ostberlin. 1975 folgte das Internationale Abkommen von Helsinki, in dem sich auch die DDR zu den Menschenrechten bekannte. Erich Honecker traf Helmut Schmidt und betrat mit Reisen in westliche Länder, Österreich, Japan, als erster DDR-Staatschef die weltpolitische Bühne. Im deutsch-deutschen Alltag schaffte der kleine Grenzverkehr Besuchsmöglichkeiten. Horst Dornieden lebte in Teistungen, wenige Kilometer von der Grenze entfernt, Paul Schneegans auf der westlichen Seite in Gerblingerode im sogenannten Zonenrandgebiet.
Die Kontakte waren dann unheimlich schwierig, wenn überhaupt dann nur Briefe, Telefon eher selten, die Ausnahme. Und deshalb war natürlich hier auch der Grenzübergang und ähnliche Grenzöffnungspunkte, die errichtet wurden, ganz wichtig, dass man überhaupt mal wieder in Kontakt kam.
Dornieden blieb die Reise in den Westen verwehrt. Paul Schneegans dagegen konnte ab 1973 mit einem Visum in die DDR einreisen.
Eine sehr schöne Feier war die Hochzeit eines Cousins meiner Frau. Sie fand an einem besonderen Punkt statt, Burg Bodenstein. Und dort haben wir eine fantastische Hochzeit gefeiert in riesengroßer Gesellschaft. Eine deutsch-deutsche Hochzeit.
Obwohl sich Anfang der 70er Jahre manches entspannte, wuchs in der Amtszeit Honeckers das Gefühl der Hoffnungslosigkeit in der DDR. Begonnen hatte das schon vor Honeckers Amtsübernahme 1968. Die Niederschlagung des Aufstandes in der Tschechoslowakei durch die Rote Armee am 21. August 1968 war das Zeichen. Eine Änderung des Systems, ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz, war eine illusionäre Hoffnung. Reformkommunisten hatten im sowjetischen Machtbereich keinen echten Spielraum. Auf längere Sicht weckte diese Erfahrung Widerstandsgeister in der Gesellschaft. Nicht nur, aber auch in der DDR.
Ich bin in meiner gesamten Entwicklung sozusagen ein DDR-Produkt, durch und durch. Ich habe alles Mögliche gemacht. In der Landwirtschaft, in der Wissenschaft, im Hochschulwesen, das letzte Jahrzehnt in der Industrie. Menschen wie ich müssen einfach versuchen, hier den Kurs zu ändern, wenn sie ihren Anfängen treu bleiben wollen. Je mehr einer ursprünglich dazugehört hat, umso weniger kann er es auf die Dauer ertragen, wie die Partei die Idee zerstört und blamiert, die ihm einmal heilig war.
Die Alternative hieß das Buch, das Rudolf Barrow in den 70er Jahren erarbeitete und in einem westdeutschen Verlag herausgab. 1977 veröffentlichte der Spiegel Auszüge, ein publizistischer Paukenschlag. Als ehemals linientreuer Kommunist wagte es Barrow, frei über eine Alternative zum real existierenden Sozialismus nachzudenken. Die SED verhaftete Barrow und schob ihn 1979 in die Bundesrepublik ab. Aber das änderte nichts daran, dass Barrow mit großer Öffentlichkeitswirkung etwas Grundlegendes in Frage gestellt hatte. Das Wahrheitsmonopol, das die marxistisch-leninistische Regierungspartei beanspruchte. Immer mehr Kritiker des Realsozialismus traten, zumeist mit Hilfe westlicher Medien, ins Licht der Öffentlichkeit. Sie ließen sich auch durch Repressalien und vorübergehende Festnahmen nicht einschüchtern, wie Jürgen Fuchs, Ralf Hirsch, Florian Havemann oder Roland Jahn. In Jena forderten Demonstranten ihre Ausreise in den Westen. Die SED-Führung reagierte konfus, ohne Konzept. Das hatte sich schon 1976 gezeigt, als dem Liederbacher Wolf Biermann nach einem Gastspiel im Westen die Rückkehr in die DDR verweigert wurde.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich.
Der Ausbürgerung Biermanns folgten wütende Proteste und der Abschied von prominenten Künstlern und Autoren wie Angelika Domröse, Hilmar Tate oder Manfred Krug in den Westen. Dort kommentierte Wolfgang Leonhard.
Ich habe seit 1975 ständig darauf hingewiesen, dass die Bundesrepublik sich nicht immer nur auf Honecker, auf Hermann Axen, auf Günter Mittag konzentrieren soll, sondern daran denken, dass tiefe Widersprüche im DDR-System vorhanden sind, ökonomische, soziale, politische und weltanschauliche, und dass dieses System nur scheinbar monolithisch und stark nach außen erscheint und in Wirklichkeit man mit großen Veränderungen rechnen muss, und übrigens nicht nur in der DDR, dasselbe habe ich auch über die Sowjetunion vorausgesagt, sodass die Wandlungen und die Demokratisierung der DDR für mich nicht überraschend kam, sondern ich immer wieder mich damit vorher schon beschäftigt hatte. Überraschend war die Schnelligkeit.
Die Lehre von Karl Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Dieser von der Partei viel zitierte Glaubenssatz offenbart das Fundament der SED-Herrschaft. Sie musste in ihrer Gesellschaft den Anspruch auf Wahrheit durchsetzen. Doch seit den späten 70er Jahren büßte sie mehr und mehr ihre Durchsetzungskraft ein, obwohl, und das war kein Zufall, der Überwachungsapparat der Staatssicherheit unaufhörlich ausgeweitet wurde. Immer mehr kritische Geister wurden öffentlich bekannt. Unter dem Dach der evangelischen Kirche gründeten sich eigenständige Institutionen, wie etwa die Umweltbibliothek in Ost-Berlin. Die Oppositionellen, die Flugblätter und Aufrufe zu gesellschaftlichen Veränderungen druckten, wurden beschattet, überwacht, vorübergehend festgenommen, Unterlagen beschlagnahmt. Aber sie machten weiter.
Sie wissen das sicherlich, dass diese Gruppe der Umweltbibliothek hier in der Zionsgemeinde aktiv gewesen ist und sich auch durchaus als eine Gruppe der Zionsgemeinde verstanden hat, aber sich natürlich nicht nur mit ökologischen Problemen beschäftigt hat, sondern auch mit politischen Problemen, die natürlich die staatlichen Organe mit seinem Sicherheitsdienst herausgefordert hat und uns besonders beobachtet hat, den zu diesem Überfall im November 1987. Aber Gruppen waren durch das Dach der Kirche, durch die Institution Kirche geschützt.
Lang genug auf Eis gelegen, lang genug umsonst geheult, muss die starren Glieder regen, die der Frost ins Herz sich beult.
Tausende aus allen Teilen der DDR besuchten die Bluesmessen des oppositionellen Pfarrers Rainer Eppelmann. Auch Stefan Kraftschick trat hier auf.
Hoffnung kommt nicht vor der Trauer, Rettung kommt von Ohnmacht nicht. Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht. Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht.
Außerhalb der bürgerlichen Milieus sorgte die zunehmende wirtschaftliche Misere dafür, dass der Glaube an den Sozialismus in der breiten Bevölkerung dahinschmolz wie Schnee in der Sonne. Honeckers sozialpolitische Wende hatte dazu geführt, dass die DDR über ihre Verhältnisse lebte, der Verfall unübersehbar wurde und die Arbeiter vergeblich auf die Einlösung sozialistischer Versprechen warteten, wie diese Gerüstbauer aus Halle an der Saale.
Die müssen den Honecker, die ganze alle da hinstellen, oh, an der Mauer, wie sie es mit Ceausescu gemacht haben.
Ja.
Ran und umlegen vor der Öffentlichkeit, dass wir
nicht immer schießen, aufhängen, verkehrt rum ist besser.
Der ideelle und materielle Zusammenbruch mündete in die Bürgerbewegung des Herbstes 1989. Als Zehntausende am 9. Oktober 1989 in Leipzig gegen das SED-Regime demonstrierten, hatte es keine Kraft mehr, seinen Machtanspruch durchzusetzen. Und die Sowjetunion war nicht mehr bereit, wie 1953, dafür zu sorgen. Einen Monat später ebnete Günter Schabowski in einer konfusen Pressekonferenz den Weg für die Überwindung des Mauerregimes.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Circa eine Stunde ungefähr sind die Grenzen offen. Im wahrsten Sinne des Wortes gestürmt worden. Ja.
Vorhin haben sie noch einzeln durchlassen. Ja. Dann haben sie Tor aufgemacht.
Am Ende jubelten die Menschen, die vom Sozialismus überzeugt sein sollten, dass sie endlich die westliche D-Mark in der Hand hielten. Kaum ahnend, was es bedeuten würde, wenn gleichsam über Nacht die kapitalistische Wirtschaft Einzug hielt.
Da muss man aufpassen mit den kleinen Hüftschau. Die sind nicht klein. Wenn es hier schön warm, schön hot, schön schwer.
Also wer sich jetzt einbildet, der kann jetzt losrennen. Und kaufen und kaufen und noch was kaufen. Bei euch kann man hier sich, was weiß ich, mehr Kredite anschaffen. Aber wie das nachher bezahlt wird, ja, darüber sind wir ja voll blind. Uns haben sie blind gehalten und sind es auch noch.
Was bleibt? Enttäuschte Hoffnungen.
Ehrlich gesagt, ich habe mir ein bisschen anders vorgestellt. Also nicht, dass von heute und morgen alles geht, wie manche denken immer. Heute die Einigung und so weiter und schon läuft alles hier so wie im Westen. Und das war klar, dass das nicht läuft. Und das geht nicht. Das braucht seine Zeit alles.
Am Ende blieb der DDR nicht einmal die Zeit, um den Übergang vom Sozialismus in den Kapitalismus abzufedern oder gar etwas andere, eigene Wege zu gehen.
Das Pathos des Anfangs und das deprimierende Ende. Aufbruch und Niedergang der DDR. Sie hörten ein Feature von Dieter Bub. Ton Jan Fraune, Regie Klaus-Michael Klingspan, Redaktion Winfried Sträter.